Der KI-Podcast mit Marie Kilk und Fritz Espenlaub.
Marie, endlich wieder gemeinsam.
Fritz Espenlaub.
Es ist unsere 80. Folge.
Ja, krass. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir 80 Folgen KI-Podcast machen. Und dann auch, dass wir nach 80 Folgen in so einer Welt über KI reden. Also ja, ich fühle mich auch ein bisschen, als wäre ich 80 Jahre alt und nicht nur 80 Folgen alt.
Oh Mann, ja, es ist viel passiert. Wir machen heute einen Überblick über Europa. Wie steht Europa da im Thema KI? Und vor allem, was ist übrig geblieben, wenn man so will? Und vor allem, was hat der Paris AI Action Summit wirklich gebracht? Und wie positionieren wir uns da gerade?
Ja, genau. Der AI Action Summit hieß der, hat in Frankreich stattgefunden, gehostet von Frankreich und Indien. Und Macron hat sich ziemlich positioniert, würde ich sagen. Massive Investitionen angekündigt. Also die Ansage ist schon, Europa will jetzt mitspielen.
Und wir haben auch deswegen uns entschieden, da nochmal eine eigene Folge dazu zu machen über den State of AI in Europa, weil ja gerade so viel noch zusätzlich in der Welt passiert. Also seit dem Paris Action Summit haben die USA auf der Münchner Sicherheitskonferenz in Person von J.D. Vance, dem neuen Vizepräsidenten, ja ziemlich deutlich gesagt, ziemlich klar gemacht, dass sie jetzt ihre geopolitischen Ziele erstmal unabhängig von Europa definieren und verfolgen werden und sich auch wirklich nicht sonderlich um europäische Befindlichkeiten kümmern. Und ja, jetzt setzt sich hier in Europa gerade so ein bisschen die Erkenntnis durch, oh, wir müssen wirklich schauen, wo wir bleiben. Wir brauchen jetzt diesmal wirklich strategische Autonomie und, ich sag mal ganz knallhart, geopolitische Durchsetzungsfähigkeit. Das sind auf einmal Dinge, über die wir uns ganz konkret Gedanken machen müssen. Und das gilt nicht nur hinsichtlich jetzt zum Beispiel militärischer Verteidigungsfähigkeit, sondern eben auch hinsichtlich der KI-Fähigkeiten. Also wie ändert sich das gerade? Das gucken wir uns auch heute an.
Genau, wir sprechen über die neuen europäischen KI-Pläne. Wir gucken uns an, wie realistisch das alles ist, was da geplant wird. Und was muss Europa tun, um in dieser neuen Lage noch konkurrenzfähig zu sein?
Das ist der KI-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Ich bin Marie Kilk.
Und ich bin Fritz Espenlaub. So, also die Vorgeschichte dieses Gipfels ist ja, das ist ja nicht der erste, sondern ich glaube der dritte, wenn ich richtig gezählt habe. Und die beiden Vorgängergipfel, die waren beide in London und die liefen immer unter dem Namen AI Safety Summit. Also sehr starker Fokus auf KI als existenzielles Risiko, war auch so vom Line-up sehr dominiert von Leuten aus dieser Safety-Szene. Da ging es dann eben viel darum, wie regulieren wir das jetzt richtig, dass da nicht auf einmal wir alle von der KI irgendwie unterjocht werden. Das ist nicht mehr so. Also das Einzige, was eigentlich geblieben ist, ist dieses Ding, okay, da kommt was Großes auf uns zu und wir müssen uns damit beschäftigen. Ja. Aber man sieht schon am Namen, dass es was ganz anderes ist in der Herangehensweise jetzt.
AI Action Summit wurde das genannt, ne? Nicht mehr Safety Summit. Heißt nicht, dass man gar nicht mehr über Sicherheit spricht, aber so der ganze Vibe, mit dem über das KI-Thema gesprochen wird, ist ein anderer, weil es eben nicht mehr geht um Sicherheit im Sinne von, oh Gott, Sci-Fi-Szenarien, wir haben keine Ahnung, was auf uns zurollt, sondern wenn Sicherheit so ein bisschen am Rande im Sinne von, es geht schon noch um Transparenz ein bisschen, um Governance, um was braucht die Öffentlichkeit, aber eigentlich auch das habe ich das Gefühl in der öffentlichen Präsentation des Summits wurde das fast so ein bisschen zur Seite geschoben und man hat viel lieber darüber gesprochen, über Innovation und was machen wir jetzt und wo kriegen wir Geld her und einfach tun und nicht mehr regulieren.
Und dieser ganze krasse Vibe-Shift auf dem Gipfel, der wurde auch eingeleitet oder sehr gut auf den Punkt gebracht eigentlich von J.D. Vance. Der hat seine erste große internationale Rede gehalten auf diesem Gipfel und der hat ziemlich deutliche Worte gefunden.
When conferences like this convene to discuss a cutting-edge technology, oftentimes I think our response is to be too self-conscious, too risk-averse. But never have I encountered a breakthrough in tech that so clearly calls us to do precisely the opposite. Now, our administration, the Trump administration, believes that AI will have countless revolutionary applications in economic innovation, job creation, national security, healthcare, free expression, and beyond. And to restrict its development now would not only unfairly benefit incumbents in the space, it would mean paralyzing one of the most promising technologies we have seen in generations.
Also, Vance sagt, ja, Regulierung, Risikodenken, das ist alles Schnee von gestern. Jetzt geht's wirklich darum, auf das Gaspedal eigentlich zu drücken. Er sagt, da kommen so viele gute Sachen raus bei dieser Technologie, also von wirtschaftlicher Innovationsfähigkeit über neue Jobs, über bessere gesundheitliche Innovationen und so weiter. Das ist jetzt eigentlich, also die USA, die wollen keine Regulierung mehr machen und die sagen auch ziemlich deutlich an die Adresse Europas, hey, hört mal zu, macht ihr bitte auch keine Regulierung, weil wir haben keinen Bock, dass unsere coolen amerikanischen KI-Firmen von euch jetzt irgendwie Steine in den Weg gelegt kriegen.
Wenn ich das so höre von J.D. Vance, dann muss ich sagen, es ginge auch destruktiver. Ich bin kein Fan von ihm. Ich
so wie dann ein paar Tage später auf der Sicherheitskonferenz.
Genau. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute auf dem Summit erwartet haben, dass da was Feindlicheres kommt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Vance vom Summit erwartet hätte, dass er am Ende nochmal richtig klar machen muss, dass die USA keinen Bock mehr haben auf Regulierung und dass Europa halt einfach lame ist und nichts macht außer Regeln. Der Summit hat es aber vorher schon ganz gut geschafft, diesen ganzen Diskurs eben zu drehen, weil er eben nicht war wie die vorherigen Summits. So, dass, glaube ich, viele Leute da diese Rede gehört haben und sich gedacht haben, so, naja, hast du zugehört? Wir planen doch diese ganzen Investitionen.
Ja, das ist ganz interessant. Gucken wir doch mal rein, weil es ist tatsächlich so, dass diese typische Rollenverteilung, so wie sie bisher gewesen ist in der KI-Revolution, also in den USA, da werden Nägel mit Köpfen gemacht, da wird viel Geld in die Hand genommen und in Europa, da wird eher gebremst, da wird eher die Stirn gerunzelt und da passiert nicht so wirklich was. Diese Rollenverteilung, die war nicht mehr so zu spüren auf dem AI Action Summit und ist vielleicht auch insgesamt weniger zu spüren in der gesamten europäischen KI-Szene. Und wir gucken uns mal an, was genau da eigentlich verabschiedet wurde in Paris. Es gab da nämlich am Ende schon sehr konkrete Ankündigungen, mit denen dieser Gipfel dann ja kulminiert hat, kann man sagen. Und vielleicht das ganz große Ding dabei sind zwei Ankündigungen von ja, großen Investitionen, die kommen sollen in Europa. Das eine ist Frankreich selber. Emmanuel Macron hat angekündigt, 109 Milliarden Investitionszusagen gesichert zu haben aus der Privatwirtschaft plus nochmal 1,5 Milliarden vom Staat. Und die EU hat dann nochmal eins draufgelegt und gesagt, wir haben eine neue Initiative. Invest AI heißt die. Und dafür haben wir 150 Milliarden Euro an Pledges, also an Investitionszusagen aus der Privatwirtschaft gesammelt und legen nochmal 50 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt oben drauf. Und das ist schon interessant, weil wenn man sich anguckt, was da genau dahinter steht, man hört ja oft so große Zahlen und dann weiß man nicht, was heißt das eigentlich genau, dann stehen da schon halbwegs konkrete Sachen dahinter. Also zum Beispiel bei dem Invest AI, der Kern dieser EU-Initiative ist so ein Paket von 20 Milliarden Euro, mit dem ganz konkret vier sogenannte KI-Gigafabriken finanziert werden sollen. Ich finde das ja ein super Wort. Also Supercomputer einfach, große Rechenzentren. Und jede dieser Gigafabriken soll ungefähr 100.000 GPUs, also diese KI-Chips haben. Und jetzt nicht nur irgendwelche, sondern wirklich so die allerneuesten. Also wahrscheinlich so Nvidia H100 sind ja die krassen immer. Das ist schon wesentlich mehr als das, was wir gerade haben. Und im Rahmen dieser Ankündigung wurde zum Beispiel auch gesagt, dass man ganz viele andere aktuelle Rechenzentren, die es vielleicht schon gibt in der EU, nochmal aufrüsten will, um sie besser und konkreter für diese Menge an Rechenpower, die gebraucht wird, aktuell für diese neuen Modelle, auch brauchbar zu machen.
Genau, und teilweise schwang auch mit, dass diese Investitionen sogar geknüpft sind an vereinfachte Regulierung. Also das hat man irgendwie auch ganz smart gemacht. Zum Beispiel diese französischen Milliarden, da ist so eine Bedingung dran, dass man aber auch dafür, dass man so viel Geld da reinschießt, auch privat, dass man sich dafür wünscht, dass die Regulierung ein bisschen verschlankt und vereinfacht wird.
Was sind denn das denn für Firmen, die jetzt dahinter stecken, auf der privaten Seite?
Ja, also es gibt unterschiedliche Zusammenschlüsse von Firmen. Also zum Beispiel gibt es eine Champions-Initiative. Da sind Konzerne drin wie Airbus, Lufthansa, Porsche, Mercedes-Benz, Siemens, auch ein paar modernere Firmen, sage ich jetzt mal, sowas wie Spotify und natürlich Mistral AI, das sind so die Sprachmodellvorreiter aus Frankreich, oder Helsing, deutsches Verteidigungsunternehmen.
Also man hört schon, viele Firmen, die jetzt auch nicht klassischerweise KI-Firmen sind, die aber natürlich Geld haben und die sagen, okay, wir wollen jetzt da auch dieses Geld in die Hand nehmen, um eben zum Beispiel innovative Startups zu fördern, um Rechenzentren aufzubauen. Das ist sehr ähnlich wie das, was in den USA mit Stargate angekündigt wurde. Auch da ist es ja diese 500 Milliarden von Stargate, wir haben da ja auch schon drüber geredet bei uns im Podcast, die kommen ja nicht von der US-Regierung. Die kommen nicht vom amerikanischen Steuerzahler, genauso wie jetzt der Großteil der angekündigten Gelder hier in Europa auch nicht von uns, vom Steuerzahler kommt, sondern von eben privaten Unternehmen. In den USA ist es tatsächlich so, dass bei diesen 500 Milliarden, die überall gesagt wurden, ja nur 100 Milliarden wirklich fix gesichert sind. So, diese 500 Milliarden, die sind das Ziel. In die Richtung will man gehen. Und insofern ist es schon ganz interessant, dass da Europa ehrlich gesagt gar nicht mal so viel schlechter dasteht wie jetzt die USA, wenn man sich anguckt, die tatsächlichen Gelder, die schon wirklich, im Englischen sagt man immer, geirrmarkt sind, also die so ein bisschen vorgemerkt sind, kann man sagen, für diese Investitionen. Dieser Eindruck, dass die USA da jetzt nochmal in einer ganz anderen Größenordnung spielen als wir, der hat lange gestimmt, aber ich glaube, man kann jetzt sagen, Europa ist so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, Europa is back, aber auf dem Weg dahin.
Ja, wir sind
auf dem
Weg dahin.
So, und es ist halt auch so, dass diese Zahlen, die da jetzt in Paris angekündigt wurden, tatsächlich auch mit viel konkreten Vorhaben schon verknüpft sind. Ja, also zum Beispiel eben, dass sowas wie Mistral oder Firmen, ja, irgendwie wie Equinix heißt eine oder FluidStack heißt eine andere, das sind Firmen, die schon ganz konkrete Pläne für Datenzentren haben. Die haben schon Orte für die, also es wurde auch an diesem Gipfel viel angekündigt, an welchen Orten man zum Beispiel Datenzentren bauen wird. Teilweise sind das eben schon existierende Datenzentren, die man ausbaut, Supercomputer, die noch superiger, noch größer werden.
Noch gigantischer.
Das hat schon ähnlich viel Hand und Fuß wie jetzt gerade der gegenwärtige Stand der Dinge in den USA.
Aber gleichzeitig hat man ja auch sich schon nochmal über gemeinsame Regeln unterhalten. Es gab eine Deklaration am Ende, die von allen unterzeichnet wurde, außer von den USA und Großbritannien. Und da waren auch schon diese Themen drin, die ich wichtig finde. Transparenz, Nachhaltigkeit, öffentlicher Nutzen. Also insgesamt bin ich eigentlich ganz happy mit dem Summit.
Viel Geld soll jetzt in die Hand genommen werden. Aber die Frage ist natürlich so ein bisschen die nächste wichtige Frage, die da kommt. Was bringt denn dieses Geld? Also wer soll das kriegen? Welche Projekte konkret sollen das kriegen? Was für Datenzentren sind das, von denen wir da reden? Und gibt es denn in Europa auch Firmen, die diese ganzen Summen vielleicht überhaupt nutzen können? Also ist das Firmen, das Start-up-Ökosystem in der Lage, das alles zu absorbieren?
Ja, vielleicht müssen wir uns erstmal dran erinnern, wer ist überhaupt Europa im KI-Bereich? Ne? Wir reden ganz viel, auch in diesem Podcast, wenn wir über KI sprechen, natürlich über die großen Player Google und OpenAI. Ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass wir über Europa reden, aber wir haben Mistral. Deswegen ist Frankreich, glaube ich, so unglaublich stolz, weil das wirklich eine der wichtigsten KI-Firmen der Welt ist, die aus Frankreich kommt. Wir haben die ganzen alten Player wie SAP, Bosch, Siemens, darf man auch nicht vergessen, dass die alle bei KI mitspielen. Wir haben so Firmen wie ASML in Holland, die Maschinen machen, die super wichtig sind für Mikrochips weltweit. Also auch die Grundlage sind für ganz viel KI, was der Rest der Welt machen will. Wir haben Arm, die auch Chips machen in England. Und dann haben wir noch so diese ganzen neuen Startups, auch viele aus Deutschland, eben Aleph Alpha und Lion, DeepL, Helsing. Gar nicht so schlecht, natürlich nichts im Vergleich zu dem, was in den USA passiert. Aber wir können auch noch mit in den Topf werfen, finde ich, dass wir sehr gute Forschung haben. Auch eine gute Geschichte von Forschung, aber auch immer noch viele der Top-Unis der Welt, die auch regelmäßig in den besten Listen auftauchen, was Publikationen angeht, was KI-Talente auch angeht. Also da spricht man natürlich auch immer ganz gerne über das MIT und Harvard in den USA, aber tatsächlich die TU München, die ETH in Zürich, die Londoner Universitäten, da kommt auch ganz, ganz viel wichtige KI-Forschung raus.
Und gerade der letzte Punkt, glaube ich, ist mega relevant, weil bisher ist es ja leider so, tatsächlich, dass wir zwar wirklich talentierte, clevere, krasse Leute haben, die also wirklich auch auf Forschungsebene absolut bahnbrechende Innovationen im Bereich Machine Learning, im Bereich KI losgetreten haben. die dann aber alle abgewandert sind oder viele von denen abgewandert sind in den angelsächsischen Bereich vor allem, die entweder dann an anderen Unis gelandet sind oder über den Umweg angelsächsischer Unis am Ende dann jetzt bei den großen KI-Labs in den USA, also bei Google DeepMind oder Anthropic oder OpenAI und so weiter und so fort. Und ein Grund, dass die abgewandert sind, war halt bisher klassischerweise, selbst wenn die in Europa gerne ein Unternehmen gegründet hätten, hat es einfach im Vergleich zu den USA keinen Sinn gemacht, hier zu gründen, weil einfach weniger Geld da war.
Genau, also es ist nicht ganz so einfach. Es gab auch in den letzten Jahren immer wieder Jahre, wo man gesagt hat, die EU oder Europa bekommen eigentlich netto mehr Einwanderung von KI-Talenten oder es ist zumindest gleich. Genauso viele gehen in die USA wie auch aus anderen Ländern, aus anderen Teilen der Welt auch zu uns kommen. Aber es stimmt, dass die EU so eine oder Europa so eine Geschichte hat, immer wieder so vor allem neue Tech-Trends zu verpassen. Wir sind gar nicht so schlecht bei Startups, wie man jetzt vielleicht denkt. Es gab auch Jahre jetzt in den letzten 15 Jahren, wo mehr Tech-Startups eigentlich gegründet werden als in den USA. Aber die werden nicht so groß, die kriegen nicht so viel Geld. Die Investitionen sind natürlich auf einer ganz anderen Skala. Und bei jetzt so Themen wie Generative AI, also generative KI, da sind halt immer noch 90% des Wagniskapitals in den USA konzentriert. Also da ist wirklich Europa auf einer ganz anderen Größenordnung. Und wenn ich gründe, dann habe ich einfach in den USA viel bessere Chancen auf Investments in den ersten 5 Jahren. 40% höher als in Europa.
Also auf der einen Seite ist es natürlich erstmal schön, wenn jetzt so viele Firmen sagen, hey, das ist ein Bereich, in dem wir mehr investieren wollen, konkret auch mehr in europäische Startups investieren wollen. Aber es gibt ja noch diesen zweiten Aspekt, der genauso wichtig ist. Den haben wir vorhin schon mal angesprochen, und zwar Datenzentren, Supercomputer, große Rechencluster mit vielen, vielen GPUs, auf denen dann diese riesigen Modelle trainiert werden. Und da haben wir tatsächlich Nachholbedarf in Europa, das aber auch erkannt wurde. Also zum Vergleich, ja, gerade hat ja xAI, also die KI-Firma von Elon Musk, hat eben ein neues Modell rausgebracht, Grok 3, und das wurde trainiert in einem Rechenzentrum namens Colossus. Und Colossus ist so ein bisschen der Name des Programms. Das war ziemlich beeindruckend. Also man kann von Elon Musk halten, was man will, aber der hat mit seinem Team in 6 Monaten dieses gigantische Datenzentrum gebaut mit 200.000 GPUs. Und davon, glaube ich, 100.000 NVIDIA H100s, also diese super modernen, auch super teuren.
Also super krasse Grafikkarten, die auch die beliebtesten der Welt gerade sind, die man braucht, um KI-Modelle zu trainieren.
Ja. Hat irgendwas zwischen 3 und 4 Milliarden Dollar gekostet. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, kann Europa da mithalten, kann die das replizieren? Weil wenn wir uns angucken, was sind denn aktuell, was ist so der Stand der Dinge gerade, was Rechenzentren in Europa angeht? Wir haben da schon das ein oder andere. Ja, also es gibt da so ein Netzwerk aus semi-staatlichen oder eben auch so im Forschungskontext oft irgendwie angesiedelten Datenzentren in Europa. Es sind ganz viele verschiedene. Ich sag mal beispielhaft 2. Das eine ist Lumi, das steht in Finnland. Und das andere ist Leonardo, das steht in Italien. Und jetzt einfach nur mal kurz zum Vergleich. Die Lumi hat 10.240 GPUs und Leonardo 13.824 GPUs. Und das ist das, was halt in den letzten Jahren schon so als richtig, richtig krass galt. Was es ja auch ist, aber wir leben jetzt in einer Welt, wo du 100.000 oder 200.000, also das Zehnfache eigentlich dieser Grafikkarten brauchst, vielleicht sogar in Zukunft noch mehr. Man kann sich das fast nicht vorstellen, aber man kann so ein bisschen jetzt festhalten, Europa hat die Challenge angenommen.
Ja, wie ist das denn zurzeit? Ist das denn so, dass man wirklich diese Riesenzentren braucht? Oder könnte man nicht einfach auch, wenn man jetzt, ich sag mal, eine kleinere, nicht Giga, sondern einfach nur eine Superfabrik hat, die dann einfach länger laufen lassen?
Ja, so war das bisher so ein bisschen. Also Mistral zum Beispiel, das ist ja ganz lustig, weil wir haben jetzt in letzter Zeit alle über DeepSeek geredet. DeepSeek, das chinesische Modell, wir haben eine eigene Folge dazu gemacht, was ja vor allem dann als besonders effizientes, besonders günstiges Modell gelobt wurde, gehypt wurde auch ein bisschen als Modell, das eben mit viel, viel weniger Rechenpower trainiert wurde. Und was dabei so ein bisschen vergessen wurde, ist, dass eigentlich ja Mistral die wahren Trailblazer waren, die wahren Pioniere in diesem Bereich von Effizienz sein, weil sie halt effizient sein mussten, weil sie halt nur diese kleinen europäischen Nachbarschaftsdatenzentren hatten. Also die haben ihre ersten Sprachmodelle, haben die trainiert auf Leonardo, auf diesem Supercomputer in Italien.
Sind nicht so gruselig vielleicht für die USA, wie wenn das in China gemacht wird, weil es halt so nette Franzosen sind und das irgendwie harmloser klingt.
Nette Franzosen, und man muss auch dazu sagen, auf Leonardo, das hat einfach nicht gereicht für ein wirklich krasses Modell. So. Mhm. Also Mistral selber ist dann relativ bald auch tatsächlich in die Cloud gegangen, hat eine Partnerschaft geschlossen mit Microsoft, also diesen Microsoft ist ja auch eingestiegen bei Mistral, und dann hat Mistral seine Modelle in der Azure Cloud von Microsoft trainiert auf Servern, die halt natürlich wieder in den USA stehen.
Aha, also ganz ohne die amerikanischen Riesen geht es dann wohl doch nicht.
Ging es bisher doch nicht, und bisher war das ja auch kein gigantisches Problem, weil ich meine, man kann ja auch einfach mit Microsoft eine Partnerschaft machen und das dort machen. Wir leben jetzt halt in einer Welt, wo ich mich möglicherweise einfach doch nicht mehr auf die USA verlassen kann. Wenn da die Server stehen und auf einmal der Zugang abgedreht wird, wir reden gleich nochmal darüber, dann ist das was anderes. Und deswegen sagt Mistral auch, dass es extrem wichtig ist, einfach aus geostrategischer Perspektive, diese großen Datenzentren jetzt auch in Europa zu haben.
Ja, schöne Ziele, schön, dass man riesige Datenzentren bauen will, aber die brauchen natürlich auch ganz viel Energie. Da wird ja auch zu Recht viel drüber gesprochen. Und da hat, finde ich, der französische Präsident Macron auch einen ganz witzigen Zugang dazu gehabt und auf dem Action Summit auch angesprochen, wie Europa denn energietechnisch aufgestellt ist.
In this world where I have a good friend in the other part of the ocean saying, drill, baby, drill. Here there is no need to drill. It's just plug, baby, plug. Electricity is available. You can plug, it's ready.
Also was Macron hier meint, worauf er sich bezieht, ist natürlich die Atomkraft in Frankreich. Also wir wissen ja mittlerweile, dass sehr, sehr viele große Tech-Unternehmen in den USA zum Beispiel auch ganz gezielt Atomkraftwerke wieder in Betrieb nehmen wollen, Microsoft beispielsweise, um damit diese großen Datenzentren betreiben zu können. Also das ist so ein bisschen, das gilt so als die beste Energiequelle eigentlich für diese Datenzentren, weil du kannst es 24/7 laufen lassen. Es ist halbwegs umweltfreundlich, also zumindest umweltfreundlicher als Kohle. Und es gibt dir eine ganze Menge Strom, wetterunabhängig. Und ja, so gesehen hat Macron schon recht, dass jetzt Frankreich eigentlich sehr, sehr gut positioniert ist, um halt eine Menge neue Datenzentren zu bauen, weil die haben ja schon eine Menge Atomkraft.
Gut, also ich finde es eigentlich ganz schön, dass wir wieder mal so eine Folge gemacht haben, die mich optimistischer macht, je länger wir drüber reden und mich so ein bisschen aus meiner Depri-Stimmung, was die ganze Welt angeht, so rauszieht. Aber wir reden ja nicht nur drüber, weil wir uns gute Laune machen wollen, sondern wir reden drüber, weil es wirklich eine Verschiebung gibt in der Welt. Und weil man wirklich das Gefühl hat, früher hat Europa gemacht, was Europa macht, die USA hat gemacht, was die USA macht. Wir haben einfach deren Computer benutzt in ganz vielen, für ganz viele Anwendungen, und das war gut so. Und plötzlich ist da mit Donald Trump und seinen Leuten einfach eine ganz neue Interessenlage, die Europa extrem verunsichert.
Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen das, warum ich jetzt irgendwie, also ich bin so optimistisch aktuell, was KI in Europa angeht, aber auch gezwungenermaßen optimistisch, weil wir tatsächlich jetzt in der Situation sind, glaube ich, wo wir wirklich ernst machen müssen. Also wo wir nicht mehr, also wir können natürlich weiterhin so ein bisschen rumwursteln, wie wir das halt bisher gemacht haben, und irgendwie sagen, das ist jetzt ein Weckruf und dies und jenes und wir müssen irgendwie als Europa auf eigenen Beinen stehen und alles, was wir halt schon tausendmal gesagt haben, nichts machen. Aber es wird dann zunehmend halt einfach die physische Realität um uns herum, die wartet halt nicht auf uns. So, die verändert sich einfach. Und eine Veränderung ist eben, also dass wir wirklich anerkennen müssen, die USA, die halt bisher immer so, ja, irgendwie ein halbwegs zuverlässiger Partner waren, wo wir das Gefühl hatten, im Zweifelsfall kümmern die sich auch so ein bisschen um uns vielleicht. Das ist jetzt gerade nicht mehr so. Und nur ein paar Tage nach dem Gipfel in Paris war die Sicherheitskonferenz in München. Und da hat J.D. Vance das ziemlich deutlich gemacht, dass da wirklich jetzt gerade ein neues Kapitel anbricht.
And I believe deeply that there is no security if you are afraid of the voices, the opinions, and the conscience that guide your very own people. Europe faces many challenges, but the crisis this continent faces right now, the crisis I believe we all face together, is one of our own making. If you're running in fear of your own voters, there is nothing America can do for you. Nor, for that matter, is there anything that you can do for the American people who elected me and elected President Trump.
Was sagt der Vizepräsident der USA da? Was meint er damit?
Ja, auf den ersten Blick hört sich das jetzt erstmal gar nicht so schlimm an, ne? Also er sagt eigentlich, hey, es ist total wichtig, dass Demokratien auch irgendwie repräsentativ sind und dass die Stimme des Volkes sich widerspiegelt in den Handlungen der Regierungen und so. Und eigentlich ist das ja erstmal überhaupt nicht kontrovers. Aber dahinter steckt natürlich, dass J.D. Vance und Donald Trump, die sind ja nicht normale Politiker im klassischen Sinne. In den USA haben wir gesehen, dass da eine radikale Transformation in der politischen Landschaft passiert ist. Die kommen aus einer sehr stark populistischen neuen Strömung, aus dieser neuen MAGA-Strömung. Und die ist sehr skeptisch gerade innerhalb der USA gegenüber allem, was aus der Welt von davor kommt. Also das ganze klassische Establishment, die ganzen klassischen politischen Wahrheiten, die werden alle so ein bisschen eingerissen. Und die politische Kultur in Europa und die Partnerschaft zwischen Europa und den USA, die ist aus der Sicht dieser neuen Regierung, das muss man wohl festhalten, Teil dieses alten Establishments, das es jetzt einzureißen gilt. Und das ist natürlich schon eine sehr, sehr deutliche Ansage an auch die europäischen Regierungen, hey, ihr seid nicht mehr notwendigerweise unsere Freunde. Wir sehen euch sehr, sehr skeptisch. Und entweder ihr spurt und ihr schlagt uns so ein bisschen auf unsere Seite. Naja, oder ihr habt vielleicht einfach mit den Konsequenzen zu rechnen. Die bedeuten eine Abkühlung der Beziehungen und möglicherweise sogar Sanktionen oder ähnliches.
Ja, also gerade in dem Kontext finde ich es gut, dass wir sehen, dass wir ins Doing kommen. Ne? Also dass dieser AI Action Summit auch die Bedingungen schafft, die hoffentlich Europa wirklich noch mal ein Stückchen unabhängiger machen können von dieser unberechenbaren USA gerade. Ich finde es nicht überraschend, dass jetzt die neue amerikanische Regierung auch kein Fan der europäischen Regulierung ist. Also dass da so diese subtilen Drohungen kommen. Weil wir wissen ja auch schon ganz lange, dass die großen amerikanischen Firmen auch kein Fan von unserer Regulierung sind. Eigentlich bin ich jetzt aber noch überzeugter davon, dass das gut ist, dass wir nicht schon in vorauseilendem Gehorsam den Firmen gegenüber unsere Regulierung abgeschwächt haben. Weil je mehr auch die Werte auseinandergehen und je mehr da jetzt auch ein demokratisches System gerade angegriffen und abgebaut wird in den USA, desto wichtiger finde ich, dass die EU wehrhaft ist. Es wird aber jetzt langsam klar und dringend, dass man nicht nur sagen kann, das, was ihr baut, muss bei uns dann anders laufen, sondern dass man sich vielleicht auch überlegen muss, was bauen wir denn? Wenn wirklich da ein Bruch passiert, wenn dann wirklich die Zusammenarbeit nicht mehr gut klappt, haben wir dem auch was entgegenzusetzen oder haben wir nur gesagt, was wir bei uns nicht wollen?
Ja, ich glaube, es geht mittlerweile schon ein bisschen tiefer, weil dieser alte Konflikt zwischen EU reguliert und USA finden das so ein bisschen nervig und vor allem die Tech-Unternehmen, den gab es ja schon die ganze Zeit. Auch das Argument, hey, liebe EU, baut doch mal einfach selber, anstatt nur zu regulieren. Das ist ein Argument, das ich selber auch schon oft gebracht habe. Also ich sehe das auch total so. Aber es geht jetzt ein bisschen darüber hinaus. Wir haben ja jetzt gerade, was wir in den USA sehen, ist eine Verknüpfung von einer Regierung mit der Privatwirtschaft auf eine Art und Weise, die davor noch nicht da war. Also in Person von zum Beispiel Elon Musk, der mittendrin sitzt in der Regierung von Trump. Und diese Verknüpfung, die äußert sich jetzt auf eine ganz neue Art. Also J.D. Vance hat noch vor den letzten Wahlen, vor der US-Wahl, tatsächlich ins Spiel gebracht, eben sowas wie den NATO-Schutzschirm, den die USA traditionellerweise ja über Europa aufgespannt haben, daran zu knüpfen, ob Europa aufhört, große Tech-Plattformen einschränken zu wollen. Und gerade X, also vormals Twitter, ist ja jetzt mittlerweile eine ganz andere Plattform, als sie früher war. Also Elon Musk macht da extrem aktiv Werbung, hat jetzt Werbung gemacht zum Beispiel für bestimmte extreme Parteien in Europa, in Deutschland die AfD, in Rumänien und so weiter. Und diese Verknüpfung, das ist schon was Neues. Das ist nicht mehr das klassische Regulierung-Ding, sondern das ist wirklich eine USA, die jetzt gerade sehr, sehr deutlich sagen, hey Europa, ihr müsst jetzt das machen, was wir eigentlich von euch wollen.
In der Lage will man halt nicht sein.
Ganz genau. Also das ist dann eben tatsächlich jetzt nicht einfach nur so eine Frage von, haben wir ein bisschen ein paar Prozentpunkte Wirtschaftswachstum mehr oder weniger, haben wir ein cooles europäisches Sprachmodell oder was auch immer, sondern sind wir in der Lage, im Grunde genommen selbstständig Entscheidungen treffen zu können oder sind wir tatsächlich abhängig von außen?
Und es geht jetzt hier natürlich nicht um, können wir lustige Bilder von einem Hund, der auf einer Pizza tanzt, generieren? Oder können wir das nicht, weil das nur amerikanische Firmen können, sondern diese ganzen KI-Themen, diese ganzen Infrastruktur- und Datenthemen, die hängen halt auch immer stärker zusammen mit der Politik, mit der ganzen Infrastruktur der Gesellschaft, mit der Steuerung von ganz vielen wirklich lebensnotwendigen Dingen. Deswegen machen wir den Podcast, weil KI überall drin ist. In der Medizin, in der Steuerung von Strom, in der Steuerung von Verkehr. Und wenn wir abhängig wären, in einem Maße, dass diese Systeme nicht mehr funktionieren würden, wenn wir die nicht mehr haben, dann wäre das eine richtig schlechte Lage. Das heißt, ganz konkret, glaube ich, ist es wirklich an der Zeit, dass wir auch noch stärker uns auf unsere Alternativen in Europa konzentrieren.
Ja, ich finde, man muss da gar nicht im Konjunktiv reden, wenn wir abhängig wären. Wir sind gerade abhängig. Ein ganz konkretes Beispiel ist, mehr und mehr europäische Sicherheitsbehörden, Staaten, Geheimdienste und so weiter sind Kunden von Palantir. Palantir ist eine große KI- und Datenfirma, gegründet von Peter Thiel aus den USA. Und das allein ist ja schon eine klare Abhängigkeit, also dass man eben ein Produkt nutzt, das von einer Firma ist aus einem anderen Staat. Aber die wird jetzt noch mal stärker, wenn man sieht, dass eben gerade kam Grok 3 raus, dieses neue große Sprachmodell von Elon Musks XAI-Firma. Grok 3 ist jetzt drin in den Palantir, in diesem Daten, die haben so ein Daten-Dashboard, da ist ein Sprachmodell eingebaut, das ist jetzt halt Grok 3. So, und das ist halt eine Sache, wenn ich jetzt irgendwie mein Handy in der Hosentasche habe und, keine Ahnung, da ist DeepSeek drauf oder da ist irgendwie ChatGPT drauf und das sagt mir bestimmte Dinge nicht oder weigert sich oder gibt bestimmte politische Botschaften mir als privaten Bürger. Es ist nochmal was anderes, wenn ich als Geheimdienst mich darauf verlasse, auf diese KI-Modelle, die ja wahrscheinlich auch noch mächtiger werden und noch wichtiger werden, auch für die Geheimdienstarbeit. Und am Ende hat da irgendwie Elon Musk den Hebel in der Hand und bestimmt halt, was dieses Modell kann oder nicht kann oder was es für mich macht. Oder die amerikanische Regierung, die natürlich auch Druck ausüben kann dann auf solche Firmen. Und das ist ganz real die Situation, in der wir uns gerade befinden. Und wir befinden uns halt auch in dieser Situation, weil es nur sehr wenig europäische Produkte gab bisher, die halt mithalten konnten mit den Angeboten aus dem Silicon Valley.
Also, wir haben gehört, Europa hat große Pläne. Wir haben einiges an Geld zur Seite gelegt oder sogar schon in der Hand, bereit, um damit neue Datencenter zu bauen, bereit, um damit Infrastruktur aufzurüsten, bereit, um Unternehmen besser zu unterstützen. Und da ist schon einiges an bestehenden Unternehmen, an Startups, an Menschen und Organisationen, die dafür aufgestellt sind und Bock drauf haben, jetzt bei KI voranzukommen. Hoffentlich hören wir da in den nächsten Monaten und Jahren noch mehr davon, weil das ist dringend ist, das wird, glaube ich, auch immer klarer zurzeit. So, jetzt bin ich aber noch gespannt. Was hast du mit KI gemacht, Fritz? Diese Woche outest du dich als wieder mal ein US-Abhängling, oder?
US-Abhängling, ja, ein bisschen schon. Ich habe ja aus irgendeinem Grund, frag mich nicht warum, ich habe eine X-Premium-Mitgliedschaft. Aus irgendeinem Grund habe ich...
Was damals dieser blaue goldene Haken war oder so?
Der blaue goldene Haken, genau. Also auf jeden Fall, da drin, Teil dieses Angebots ist eben auch Grok 3. Und ich wollte mal gucken, ja, wie gut ist das denn? Es ist mal wieder so das gefühlt 57. neue Sprachmodell, das rauskommt. Und wo wieder auch gesagt wird, wie bei irgendwie so gefühlt auch wie im zweiten aktuell, dass das in allen Benchmarks besser ist als die bisherigen Modelle und total super performt und so weiter und so weiter. Natürlich, also so das eine sind halt die ganzen Benchmarks, die man damit machen kann, gucken kann, wie gut das funktioniert. Ich habe da jetzt diesmal eine ganz simple Sache gemacht. Und zwar habe ich einfach zwei KI-Modelle genommen und die so ein bisschen sich miteinander reden lassen und argumentieren lassen. Und zwar habe ich ChatGPT eigentlich so wie in so einer Debate-Runde antreten lassen gegen Grok. Und habe quasi immer den Output von dem einen Modell dann an das andere Modell gegeben. Und habe halt gesagt, also der erste Prompt war, hey, Such dir mal ein Thema aus und nimm dazu eine Position ein, die du haben möchtest, und dann debattieren wir darüber. Und Grog war so, hey, voll cool, ja, ich debattiere total gerne und lass uns doch darüber debattieren, ob Social-Media-Plattformen haften sollten für die Inhalte von Nutzern, die sie da hochladen.
Okay.
Und dann habe ich dann eben quasi den Output habe ich an ChatGPT gegeben und ChatGPT war so, oh ja, da debattiere ich sehr gerne mit dir und ich nehme halt diese Position ein und habe dann, glaube ich, sehr lang diese beiden Modelle einfach miteinander debattieren lassen und die Argumente waren wirklich gut. Also ich war wirklich so, okay, interessant, ich lerne auch ein bisschen was dabei. Und ganz zum Schluss haben die Modelle sich dann darauf geeinigt, dass ChatGPT die leicht besseren Argumente hatte.
Okay, also du hast einfach so Beyblade-mäßig die beiden Modelle das unter sich selber auskämpfen lassen.
Genau, genau.
Gut.
Marie, was hast du diese Woche mit KI gemacht?
Ich habe tatsächlich auch ein Deep Research Tool ausprobiert. Da kann ich aber nicht so viel sagen, weil das nicht gut geklappt hat. Ich bin ja oft ein Fan von Open Source Alternativen, also auch von den Leuten, die Dinge zur Verfügung stellen, ohne dass man ein 200-Euro-Abo oder einen blau-goldenen Haken braucht. Muss aber sagen, diese Woche gebe ich mich geschlagen. Ich poste den Link in die Shownotes, aber das Tool, das ich probiert habe, das Deep Research von Hugging Face eben für alle frei verfügbar machen soll, das war nicht gut. Ich habe gesagt, finde bitte alles raus, was du über den deutschen Podcast-Host Fritz Espenlaub weißt und bitte grabe richtig tief und finde die ganzen Geheimnisse. Das Modell hat angefangen zu coden. Es hat irgendwie angefangen, ein richtig schlechtes Python-Skript zu schreiben, um deine Webseite zu finden.
Aha, interessant.
Dann hat es direkt auch deinen Namen falsch geschrieben. Also es hat irgendwie angefangen mit espenslaub-webseite und hat dann versucht, mit einem sehr, sehr, sehr schlechten Code auf deine Website zu gehen und irgendwelche Sachen über die ARD rauszuhacken. Also ich wollte eigentlich, dass es googelt und es hat versucht zu hacken und hat dann auch noch eigentlich die komplette Zeit damit verbracht, sich über Fehler in seinem eigenen Code zu wundern und zu versuchen, die auszubessern. Also ganz, ganz schlimm. Wer sich amüsieren will, wer Energie und Tokens verbraten will, um am Ende Nonsens zu kriegen, der kann das ausprobieren. Aber die finale Antwort, die ich bekommen habe, war auch eine Fehlermeldung. Also hat mir am Ende einfach nur gesagt, so nee, ich habe hier alle möglichen API-Anfragen gestellt und versucht, Fritz Espenlaubs Webseite zu hacken. Es hat nicht geklappt und hier ist mein Fehler.
Ja, perfekt. Das heißt, ich bin weiterhin nicht,
undercover.
Ich bin weiterhin undercover.
Unknackbar.
Meine Geheimnisse sind meine Geheimnisse sind sicher für heute.
Ja,
sehr gut.
Zumindest vor Hugging Faces Open Deep Research. Genau, und ansonsten habe ich für diese Folge viel recherchiert. Ich habe nämlich gemerkt, dadurch, dass wir so ein europäisches Thema hatten, haben viele von meinen Standardquellen einfach da nicht so viel zu gesagt. Also ich lese normalerweise viel in Englisch, viel kommt halt aus den USA. Und das hat aber diesmal halt nicht gereicht. Und ich habe gemerkt, ganz viele Artikel, die ich lesen möchte, sind auf Französisch oder sogar auf Estnisch. Und da habe ich halt klassisch einfach die Übersetzungsfunktion von meinem Browser genutzt. Ist ja aber auch mittlerweile KI-gestützt oder ist eine Form von KI, diese Übersetzung. Und so habe ich Texte auf Estnisch gelesen. Und eine Sache, die ich super lustig fand, die kannst du hier, vielleicht magst du einfach mal vorlesen. Das ist jetzt quasi ein Auszug aus einer Übersetzung, aus einem estnischen Interview über KI. Vielleicht liest du einfach mal ein paar Sätze vor.
Da sich die Technologie der künstlichen Züchtung sehr schnell entwickelt, machen sich die Menschen langsam Sorgen, haben aber auch hohe Erwartungen. Wir sprechen mit einer der weltweit führenden Expertinnen für künstliche Frisuren. Was sind Ihrer Meinung nach die drei größten Vorteile und Risiken der künstlichen Soße? Antwort: Nun ja, der künstliche Wal ermöglicht es den Menschen, sich besser zu verstehen. Aber wenn künstliche Eichhörnchen machen, mir durchaus auch Angst. Okay, abgesehen von den grammatischen Fehlern, was ist bitte das estnische Wort für Intelligenz, dass es sich sowohl mit Wal, Eichhörnchen, Soße, Frisur und Züchtung übersetzen
genau.
lässt?
Genau, also ich musste so lachen, weil es war für mich einfach wirklich wie aus so einer Slapstick-Monty-Python-Comedy. Jedes Mal, wenn künstliche Intelligenz übersetzt wurde, war es ein anderes Wort. Auch dann noch Brühe und später kam noch ein künstlicher Bär. Und ich habe mir dieselbe Frage gestellt wie du. Ich wollte dann wissen, was ist auf estnisch falsch, dass die Übersetzung solche Schwierigkeiten damit hat. Und dafür habe ich dann auch KI benutzt. Und zwar habe ich das mit Claude besprochen und halt gefragt, so hey, erklär mir was über die estnische Sprache. Warum kriege ich diese komischen Übersetzungen? Und er hat es ganz gut erklärt. Also estnisch ist eine Sprache, wo ganz viele Wörter so zusammengefasst werden, also wo es auch viele Fälle und Deklinationen gibt und die Wörter sich ständig verändern. Und die Übersetzung für Intelligenz gibt es auch noch zwei verschiedene Wörter, die dann in dem Interview beide vorgekommen sind. Mhm. Und je nachdem, wie dann die Beugung oder die Deklination von dem Wort Intelligenz war, hat es das Übersetzungstool eben mit allen möglichen anderen Wörtern verwechselt.
Ach, krass. Also, es gibt ja dieses Gerücht, ich habe mal gelesen, das stimmt gar nicht, aber früher hieß es immer so, dass die Inuit ganz viele verschiedene Worte für Schnee haben, weil es bei denen so viel Schnee gibt. Das heißt, wenn also die Esten ganz viele verschiedene Worte für Intelligenz haben, heißt es, dass die alle besonders intelligent sind dort, oder?
Ich weiß nicht. Also die zwei Wörter, die es für Intelligenz gibt, ist halt einfach einmal ein estnisches Wort und einmal halt Intellekt, was halt so ein importiertes Wort ist. Aber das estnische Wort für Intelligenz ist auch entweder dasselbe oder ganz ähnlich wie das estnische Wort für Hügel. Und dann halt, wenn du dann halt noch das im Genitiv, Dativ, in sonst welchen Fällen hast, dann kann es halt auch mal einfach schnell klingen wie Eichhörnchen oder Bär.
Also wenn ihr da draußen euch ein bisschen mit dem Estnischen auskennt und uns da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen könnt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an derkipodcast@br.de. Wir freuen uns da immer. Und schreibt uns natürlich auch gerne, wie immer, was ihr so mit KI macht. Wir haben diese Woche wieder eine total coole E-Mail bekommen von unserem Hörer Reik Lasner. Der hat uns geschrieben, dass er ganz viel auch mit KI experimentiert und er hat einen Sohn, der lernt gerade lesen und tut sich da auch noch ein bisschen schwer damit. Und da ist wohl KI super, super hilfreich, weil Reik hat ein eigenes Custom-GPT programmiert, dem man ein Wort geben kann und der macht dann einen Text draus. Ich zitiere mal kurz aus der E-Mail. Der GPT sagt Reik, den ich Lesekumpel genannt habe, der macht nichts anderes, als auf Basis eines Keywords einen Text in einfacher Sprache mit maximal 60 Wörtern zu erstellen. Er trennt die Silben, generiert ein passendes Bild und erstellt daraus ein PDF und das lesen wir dann am PC oder ausgedruckt. Ich bin überrascht, wie gut das angenommen wurde. Wir lesen fast täglich, was vorher nicht möglich war und er ist so motiviert, sein Sohn, wie nie zuvor.
Ja, also finde ich mega cool. Ich habe tatsächlich auch neulich mit einem befreundeten Kind Lesehausaufgaben gemacht. Mhm. Und es war echt mühsam, weil die hatte so ein Arbeitsblatt und sollte lesen üben. Und es waren aber einfach die lähmsten Texte der Welt. Und ich glaube, eigentlich macht ihr Lesen Spaß. Also die hat mir auch die Fehlermeldung an der Kaffeemaschine vorgelesen, vorher am Tag. Und ist voll stolz, dass sie lesen kann. Ja. Aber dieses Arbeitsblatt, da hatte sie einfach gar keinen Bock. Es waren einfach langweilige Schulbuchsätze halt. Deswegen, ich finde das eine mega gute Idee.
Hier Marie, ich hab den Lesekumpel gerade mal aufgemacht. Sag mir doch mal ein Wort und wir lassen uns dazu einen Text erstellen.
Dackel.
Dackel? Okay, also hier ist jetzt der Text. Ah ja, das ist auch immer genau, wie er gesagt hat, mit Bindestrichen zwischen den Silben getrennt. Der Dackel ist ein kleiner Hund. Er hat kurze Beine und einen langen Körper. Der Dackel kommt aus Deutschland. Früher wurde er für die Jagd genutzt. Heute ist er oft ein Haustier. Dackel mögen es, draußen spazieren zu gehen. Sie spielen gerne und können gut graben. So wie ich. Die Ohren des Dackels sind groß und hängen herunter.
So wie deine.
Sein Fell kann braun, schwarz oder bunt sein. Der Dackel ist ein lustiger Hund. Ich habe das Gefühl, dass das ein sehr guter Text ist, der nicht nur den Dackel sehr gut trifft, sondern auch uns.
Also wenn da jetzt hier Leute zuhören, die auch Leseübungen mit ihren Kindern machen oder selber Leseübungen machen, wir hängen das Tool von Reik an und dann kann da jeder ein Stichwort eingeben und coole Texte bekommen.
Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiterhin die Treue haltet, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wir sind gerade auf Spotify, glaube ich, genau auf Messerschneide zwischen 4,7 und 4,8 Punkten als Bewertung. Das ändert sich ständig. Also wenn ihr Bock habt, uns da noch ein paar Punkte zu hinterlassen, fünf Punkte natürlich, damit wir die 4,7, 4,8 Kriege gewinnen, dann freuen wir uns da. Ihr könnt natürlich auch überall sonst, wo ihr Podcast hört, uns gerne bewerten und eine E-Mail schreiben an kipodcast@br.de. Gott, schlimm, dass ich das noch nicht weiß. Aber schreibt uns, haltet uns die Treue, schaltet wieder ein nächsten Dienstag, wie jede Woche.
Und für alle, die noch einen Podcast brauchen, bis unsere nächste Folge rauskommt oder die jetzt Lust bekommen haben, mehr zu lernen über Europapolitik, für die haben wir auch noch einen weiteren Podcast-Tipp. Wie wichtig sind die Entscheidungen aus Brüssel und was geht ab hinter den Kulissen des Europäischen Parlaments und der EU-Gipfel? Das verrät der Podcast.eu. Unsere Kollegin Katrin Schmidt, ARD-Korrespondentin in Brüssel, und die hat jeden Freitag da die Top-Themen aus Europa. .eu heißt der Podcast.
Und diese Woche haben wir sogar nicht nur einen, sondern zwei Tipps für euch. Ihr könnt auch gucken in der ARD-Mediathek. Da gibt es eine neue Doku über künstliche Intelligenz und zwar Money Maker heißt die. Diese Doku erzählt die außergewöhnliche Geschichte von Nicole Büttner, einer deutschen KI-Unternehmerin, die mit künstlicher Intelligenz ganz nach oben kommt. Wir haben es euch verlinkt in den Shownotes. Schaut mal rein.
Wenn ihr euch für Europapolitik interessiert und das alles ein bisschen besser verstehen wollt, dann hört doch mal in unseren Europapodcast.eu rein. Wie wichtig Entscheidungen aus Brüssel sind und was abgeht hinter den Kulissen des Europäischen Parlaments und bei den EU-Gipfeln, das besprechen wir dort. Ich bin Katrin Schmidt und ARD-Korrespondentin in Brüssel. Jeden Freitag liefere ich euch von hier aus in .eu die Top-Themen aus Europa. Spannend und meinungsstark diskutiert. .eu, der Europapodcast.